Ein ganz herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei der großen Online-Selbstheilungskonferenz Den Körper lieben und verstehen zum Schwerpunktthema Krebs. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe die Inka Sattler an der Leitung oder in der Leitung. Und es ist ein Interview, was wir Audio führen werden, also wozu es keine Bilder geben wird. Und ich möchte euch einladen, euch einfach auf euren Gehörsinn zu konzentrieren. Das ist ein ganz, unser Gehörsinn ist das, der wertvollste Sinn überhaupt, der erste Sinn, der ausgeprägt worden ist. Und ich lade euch ein, macht es euch gemütlich und lasst das an euer Gehör kommen, was euch erreichen will. Herzlich willkommen, Inka.
Hallo, Anne.
Inka, ich stelle dich vor. Inka ist ehemalige Stationsschwester. Sie erkrankte vor 11 Jahren mehrfach an Brustkrebs. 5 Jahre später kam die Diagnose Pleura-Knochenmetastasen mit Querschnittslähmung hinzu. Prognose unheilbar, Endstation, Palliativstation. Laut Statistik und ärztlicher Meinung hieß das der sichere Tod. Doch nicht für Inka. Sie konnte dank ihres Wissens um die germanische Heilkunde und der Hilfe von Dr. Hamer erkennen, dass Konfliktschocks die Krebserkrankungen verursacht hatten, konnte diese auflösen und genesen, ohne Chemotherapie oder Operationen. Heute ist Inka vom Krebs geheilt und kann wieder ihren Lebensaufgaben nachgehen. Sie läuft, radelt, fährt Auto, schwimmt und genießt das Glück auf dem Rücken ihres Pferdes Teddy. Wie sie das geschafft hat, davon erzählt sie in ihrem Buch Chemotherapie, nein, danke. Dieses Interview stellt eine Weltpremiere dar. Inka Sattler erzählt ihre Geschichte erstmals öffentlich und sie sei jedem ans Herz gelegt, der oder die von sich denkt, unheilbar erkrankt zu sein. Inka, ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu können. Und meine erste Frage ist, wie geht es dir heute?
Ja, Anne, danke der Nachfrage. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich schon aufgeregt bin. Für mich ist es ja auch eine Weltpremiere. Und ja, ich hoffe, dass ich das so machen kann, dass ich wirklich das sagen kann, was wichtig ist.
Ja, also mir ging es so, du hast mir ja dein Buch zugeschickt und es hat mich berührt, wie mich bisher kaum ein Buch berührt hat. Ich habe immer wieder das Buch beiseite gelegt, weil ich einfach Tränen überströmt war. Mhm. Es ist zutiefst berührend, was du dort beschreibst. Dein Weg ist einfach so unglaublich und so geht so tief unter die Haut, dass ich mich sehr freue, dass ich jetzt heute dir Fragen dazu stellen kann, wie das sich alles genau zugetragen hat und wie du das geschafft hast, aus diesen tiefsten Abgründen wieder herauszukommen. Mhm. Dir war es wichtig, heute eben, dass wir dieses Interview nur als Audioaufzeichnung machen. Mhm. Warum war dir das wichtig?
Ja, ich habe lange überlegt, was ich machen soll, aber das hat verschiedene Gründe. Zum einen gab es schon, das ist zwar schon länger her, aber es gab Mordanschläge auf geheilte Patienten von Dr. Hamer. Und zum zweiten bin ich leider hypersensibel und muss mich hier selber ein wenig schützen vor den eventuell zu erwartenden Angriffen von wo auch immer.
Ja. Ich kann das sehr gut verstehen und wie gesagt, ich schätze auch diese reinen Audioaufnahmen, die haben doch mal eine ganz eigene Qualität. Deine Diagnosen, du hattest ja, wenn ich das jetzt richtig zusammengerechnet habe, ich glaube insgesamt 7 Organkrebse, stimmt das?
Ja, das stimmt so, wobei mir das selber gar nicht so bewusst war. Ich war ja auch die letzten Jahre gar nicht in der Lage, jetzt mal diesen Entlastungsbericht zu lesen, weil das einfach auch für mich selbst so hart war, das zu realisieren, was ist hier eigentlich los. Aber da hat der Michael Kent ja eine Depesche geschrieben und in dieser, zu dieser Depesche ein tolles Vorwort geschrieben, in dem ich dann las, Inka Sattler erkrankte in ihrem Leben und 7 Tumoren, Organkrebsen, und ich dachte mir, ach, stimmt das denn nun wirklich? Und da wurde mir dann erst klar, dass das so stimmt. Ich war also selber überrascht.
Mhm. Mhm. Und wie fing das Ganze an? Also du bist ja selber vom Fach sozusagen als Stationsschwester in verantwortlicher Position. Mhm. Mhm. Hattest du ja viel mit Krebs auch schon zu tun, nehme ich an. Mhm. Und wie hat das aber bei dir persönlich dann angefangen?
Meine eigenen Tumore, die habe ich, wie du ja schon erwähnt hattest, in 2004 wuchs auf einmal ein Knoten in meiner rechten Brust und ich dachte mir, naja, das wird vielleicht wieder weggehen. Habe ich ja öfter schon mal kleine Knoten oder auch zusammenhängend mit dem weiblichen Zyklus, dass da mal was kommt und wieder geht. War aber jetzt nicht der Fall. Das wurde immer größer und immer größer. Und meine Angst wurde dann auch immer größer. Das ging nicht mehr weg. Ich hatte auch große, schwer schmerzende Stiche in dieser rechten Brust. Und ich ging aber nicht in die Schulmedizin, weil ich sah auf Station, wie das so ablief, wenn die Patienten auf Station kamen mit der Diagnose Krebs. Die waren zwar erschüttert und schockiert von der Diagnose, aber körperlich meistens noch in einem guten Zustand.
Ja. Yeah.
Und dann bekamen die, ja, ohne groß zu fragen, das war, ist einfach Leitlinienmedizin, die bekommen Chemo. Und dann konnte man zusehen, wie es diesen Patienten immer schlechter und immer schlechter ging. Und ich dachte mir dann, nein, also sollte ich mal in diese Situation kommen, eine Chemo würde ich mir nicht geben lassen. Es war ja auch mit vielen Vorsichtsmaßnahmen verbunden, diese Chemo zu verabreichen. Die musste ja unter, ja, wie gesagt, Vorsichtsmaßnahmen mit Dunstabzug und damit man das ja nicht einatmet und Handschuhen, Mundschutz und so weiter. Und das wurde dann den Patienten intravenös verabreicht und man konnte zusehen, wie die abgebaut haben.
Das heißt, du hast die selber auch den Patienten verabreicht, die Chemotherapie?
Nein, dürfen wir nicht. Also so schwere Medikamente, sage ich mal, hochwirksame Medikamente werden grundsätzlich ja vom Arzt an den Patienten angehängt. Aber das Vorbereiten dieser Infusion überlegt dem Pflegepersonal. Und ich habe mich da immer standhaft geweigert, das zu machen, weil ich einfach ganz klar Angst hatte vor diesen Giften. Ich dachte mir, nee, ich weiß nicht. Und ich habe hauptsächlich auch noch an meine Kinder gedacht, die ich damals noch nicht hatte, wollte keine keimschädigenden Gifte aufnehmen und habe mich dann immer ja erfolgreich gewehrt, das selbst herzurichten. Aber ich wusste ja trotzdem, wie sowas hergerichtet wird. Und ja, dann habe ich mich eben dazu entschlossen, ich konnte mich nicht dazu entschließen, in die Schulmedizin zu gehen, weil ich eben Angst hatte, dass mir dann auch so eine Chemo aufgebrummt werden würde. Mhm. Dann habe ich das dann für mich ganz allein getragen, diesen Knoten, und wusste eigentlich nicht mehr ein noch aus.
Das heißt, du bist auch überhaupt nicht zu einem Arzt gegangen, um das diagnostizieren zu lassen. Du hast das einfach im Stillen mit dir selber versucht auszutragen.
Ganz genau, ja. Ich habe nicht den Mut gehabt, irgendwo hinzugehen in die Schulmedizin. Und ja, dann habe ich das Ganze. Ich habe das auch meiner Familie nicht gesagt damals, weil ich mir dachte, nee, die versetze ich ja in Angst und Panik, wenn ich jetzt hier daherkomme. Der Knoten, der wurde dann mittlerweile so groß, der war dann 6 auf 8 Zentimeter groß. Mhm. Man sah ihn dann auch schon durch das T-Shirt hindurch, was ich dann natürlich zu verbergen suchte mit gepolsterten BHs und so. Mhm. Und dann kam ich wie durch ein Wunder eben zur neuen Medizin, weil ich war dann mal auf einem Vortrag. Der hieß, dieser Vortrag wird ihr Leben verändern. Mhm. Stand da in der Zeitung und ich dachte mir, es sprang mich so richtig an. Mhm. Gehe ich mal auf diesen Vortrag, ich weiß zwar nicht warum. Und der Vortragende, das war ein Heilpraktiker, Der erzählte dann was von Krebs. Krebs sei heilbar und sinnvolles Sonderprogramm. Und ich dachte, was erzählt der? Ich konnte es gar nicht fassen und konnte es gar nicht aufnehmen. Und in der Pause dann lagen diese Heftchen auf. Michael kennt Krebs. Jetzt habe ich den Titel nicht mehr drauf. Jedenfalls ging es hier um Krebs. Und ich habe mir das Heftchen dann gekauft und mitgenommen und gelesen und in einem Zug durchgelesen. Und als ich eben wieder nach Hause kam, und dann dachte ich mir, ja, da stand eben das von der neuen Medizin, dass Krebs eben nicht unheilbar ist, sondern im Gegenteil ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, das der Körper ganz bewusst schaltet. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das so ist, dann muss ich nur noch rausfinden, wie das genau läuft. Und ich dachte mir am Anfang, entweder ist es der größte Humbug aller Zeiten, oder es wird mir jetzt das Leben retten. Und ich habe, also es ist 11 Jahre her, ich habe bis heute nichts gefunden, was an dieser neuen Medizin, germanische Heilkunde wird es heute genannt, also an den 5 biologischen Naturgesetzen, die die germanische Heilkunde ausmachen, habe ich bis heute nichts finden können, was nicht stimmig wäre. Und ja, es hat mir das Leben gerettet. Ich konnte dann, es hieß dann, ja, Brustkrebs würde durch einen Konflikt entstehen, und ich konnte den Konflikt genauestens zuordnen. Es war also ein Trennungskonflikt, weil ja, dachte ich mir, Trennung, Trennung, was war denn los? Und ja, die rechte Seite ist bei einem Rechtshänder, hängt zusammen, es ist genau alles katalogisiert und wissenschaftlich aufgestellt in Tabellen. Man kann genau nachsehen, der und der Tumor muss von da und da kommen. Der Konflikt kann genau zugeordnet werden. Die rechte Brust bedeutet bei mir als Rechtshänderin, dass dieser Trennungskonflikt mit einem Partner zusammenhängen muss. Partner im weitesten Sinne des Wortes, das kann also auch ein Tier sein. Und ich hatte mein Tier verloren, einen Hund. Ja, auf dramatischste Art und Weise. Der Tierarzt kam ins Haus, es war alles vereinbart, der Hund war lange krank. Aber eben trotzdem kam der Tierarzt eigentlich für mich völlig unverhofft, weil es sollte ein Termin vereinbart werden noch, und dann stand er auf einmal vor der Terrassentür und lief mit seinen Stallstiefeln durch mein Wohnzimmer und schläferte meinen Hund ein. Ganz, ganz brutal. Das lief auch dann nicht so, wie es laufen sollte. Der Hund war nicht gleich tot, er jaulte noch.
Oh, wie furchtbar.
Ein Drama. Also ich muss wirklich sagen, ich muss heute noch zittern, wenn ich daran denke, obwohl das nun 11 Jahre hier ist, nicht? Ja, und das war dann auch, das erfüllt ja dann auch diese, wie soll ich das, was Herr Dr. Hammer beschreibt, dass man einen solchen Konflikt, einen allerschwersten Konfliktschock erleidet. Ich war ganz allein, also ein Isolativ. Das ist also auch noch eine der Voraussetzungen, dass man so einen Konfliktjob überhaupt bekommen kann. Ich kann das jetzt nicht alles so wiedergeben, was in diesen biologischen Naturgesetzen drin steht, aber das kann man ja sehr gut überall nachlesen.
Und du warst in dieser Situation nicht in der Lage, dem Arzt zu sagen, hören Sie mal, das passt mir jetzt gar nicht, wir haben das anders vereinbart und du hast es einfach über dich ergehen lassen, wie in einem Schock eben, ja.
Genau so, Anne, ja. Heute würde ich das nicht machen, weil ich ja heute auch die 5 BN kenne, die 5 biologischen Naturgesetze. Wenn ich heute irgendwas habe, wo ein Konflikt entstehen könnte, dann schaue ich immer schon, dass ich ja nicht allein bin, weil wenn man schon in einer solchen Situation nicht allein ist, dann ist schon viel gewonnen. Ich war überrollt. Auf dem falschen Fuß erwischt, das sagt ja auch Dr. Hammer so, man ist nicht vorbereitet. Und ich war nicht vorbereitet. Und es hat mich zutiefst schockiert. Und dann entstand eben an der Brust dieser eine Tumor. Das war dann dieser Milchgangskarzinom, der den biologischen Sinn hat, dass wenn einem Säugetier, also einer Mutter oder eben einem Tier, ist egal, das Kind von der Brust gerissen wird, was diese Brust dann nicht nachtropft, erweitern sich die Milchgänge. Nicht? Und das war auch der Fall bei mir. Es ist ab diesem Zeitpunkt eine Ulzeration eingetreten. Das konnte Dr. Hammer später anhand eines Schädel-CTs, das ich ihm gesendet habe, als ich mit ihm Kontakt aufgenommen hatte, genauestens nachvollziehen. Er sah dann diesen Einschlag im Schädel-CT von einem Milchgangs-CA. Gleichzeitig war aber auch noch ein Milchdrüsen-CA entstanden, vorher schon, weil ich durch die Erkrankung meines Hundes schon das erste Mal CA erlitten hatte. Eine, besser gesagt, ein Diakarma-Syndrom, also so ein Schockerlebnis. Das eben auch durch diesen Hund entstanden ist. Das war die Sorge um diesen Hund, als ich erfuhr, der Hund, der hatte Krebs.
Du hattest also dann quasi zwei unterschiedliche Krebsarten.
Ja, genau.
In der gleichen Brust, oder?
In der gleichen Brust, ja, weil beide ja auf den Hund.
Aha.
Oder mit dem Hund halt hing der Konflikt zusammen und dann war das beides auf der rechten Brust bei mir als Rechtshänderin.
Und die Tatsache, dass du dann das verstanden hast, mit der Hilfe deiner Recherche, durch deine Recherche und mit Hilfe von Dr. Hammer, das hat dann dazu geführt, dass es dann auch wieder abgeheilt ist, oder wie ging es weiter konkret?
Ich hatte dann das große Glück, mit Dr. Hammer telefonieren zu können, der mir gleich die Angst und die Panik nahm, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Der war am Telefon wie ein Vater zu mir und hat mir auch gesagt, nee, Sie brauchen keine Angst zu haben, hat mir das alles nochmal ganz genau erklärt und mir auch Tipps gegeben, was ich machen soll, wie ich da wieder rauskomme aus dieser Geschichte. Und dann war es so, dass diese Knoten trotz alledem nicht abgeheilt sind. Die blieben mir noch lange Jahre erhalten. Eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, bis ich nächste Diagnose bekam mit diesem Knochenkrebs. Und Dr. Hammer sagte aber dann, okay, das macht nichts. Diese Knoten haben sich verkapselt. Es sind halt wahrscheinlich nicht die für den Abbau nötigen Mikroben im Körper vorhanden, aber er sagte, Sie werden an diesem Brustkrebs nicht sterben, wie denn auch? An Brustkrebs alleine kann man ja eigentlich gar nicht, wie soll man denn sterben? Das sind Knoten in der Brust. So, wenn man keinen Zweitumor entwickelt, ist das ja nicht weiter lebensbedrohlich. Und die wurden schon kleiner, sie wurden sogar wesentlich kleiner. Sodass ich also nur noch so ganz verhärtete Knubbelchen da drinnen hatte. Und ich hatte auch in der Heilungsphase Schmerzen. Ich hatte da richtige messerstichartige Schmerzen, die mir da natürlich schon Angst gemacht haben. Und habe ich das Glück wieder gehabt, Dr. Hammer am Telefon, das ist Heilungsschmerz, machen Sie sich mal keine Sorgen, es ist alles gut, Sie sind in Heilung. Das war so.
Und dein allgemeines Befinden, also warst du insgesamt fit und in der Lage, du hattest ja damals dann auch schon zwei Kinder, deinen Aufgaben als Mutter und deinem Job nachzugehen, oder wie war dein Befinden?
Ja, also ich habe noch nicht erwähnt, dass ich leider schon seit Kindheit an einer extremen Schlafumkehr leide. Das bedeutet, dass ich also praktisch tagsüber müde bin und nachts einfach nicht richtig schlafen kann. Und das hat sich auch nicht geändert in dieser Zeit, als eben ich diese Knoten noch hatte, aber die schon, als sie schon abgeheilt waren. Und da ging es mir nicht besonders gut. Ich hatte auch immer so Burnout-Probleme. Die Kinder waren da und haben mich gefordert. Aber ich war nicht anders, als ich vorher war. Hatte also überhaupt keine Einschränkungen aufgrund dieser Knoten. Und ich war mir auch ganz sicher, dass das stimmen wird. Ich habe mich auch dem Studienkreis angeschlossen.
Was ist Studienkreis?
Ja, Studienkreis. Das ist eine Zusammenkunft von Menschen, die eben das Interesse haben, in diesem Fall an neuer Medizin oder germanischer Heilkunde. Wobei der Studienkreisleiter sich sehr gut informiert hat und sehr großes Wissen hat über die neue Medizin, über die germanische Heilkunde. Und in diesem Studienkreis kamen zusammen und wir unterhielten uns immer an einem Abend im Monat über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel eben Brustkrebs, wird alles dann genau erklärt und man kann dazu Fragen stellen. Da habe ich sehr viel gelernt in diesem Studienkreis, und das Zweite war, dass ich habe auch hier Menschen getroffen, also eben auch die Krebs hatten. Eine Frau, eine ältere, ich erinnere mich, die hatte schon OP-Termin, auch Brustkrebs, für Brustkrebs. Der sollte die ganze Brust entfernt werden. Dann kam der Studienkreisleiter auf sie zu, den kannte sie persönlich und sagte ihr auf den Kopf zu: Pass auf, also der hat dann eben zugeordnet durch die Händigkeit und durch das Wissen, auf welcher Seite dieser Tumor war, sagte, und er wusste, diese Frau hat nur eine Tochter. Sagte, welches Problem hast du mit deiner Tochter? Die Frau fiel aus allen Wolken, so, woher weißt du denn, dass ich Probleme mit meiner Tochter hatte? Das hat nämlich genau zugetroffen. Und dadurch beschäftigte sich auch diese Frau mit der neuen Medizin und brachte auch diesen Konflikt, konnte den auflösen. Der Knoten ging vollständig weg, die sagte die Operation ab und ließ sich dann später nochmal kontrollieren. Der Knoten war vollständig weg.
Wie
Das,
schön.
sowas ist natürlich dann für jemanden, wenn man da drin sitzt und selber einen Knoten noch in der Brust hat und am Anfang war ich unsicher, würde das stimmen? Das war ja für mich lebensnotwendig zu wissen, ob das stimmt oder nicht. Und ich muss schon ein bisschen schnaufen, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Also auf jeden Fall hat mir das sehr viel Sicherheit gegeben. Deswegen empfehle ich das auch immer, wenn jemand bei mir, meine Leser und Leserinnen meines Buches fragen, ja auch bei mir nach, geht in die Studienkreise, das bringt sehr viel.
Ja, vor allem das nicht alleine dazustehen.
Genau, ganz genau.
Und wie war das denn mit deiner Familie? Also du hattest vorhin gesagt, du hast es denen gar nicht gesagt, aber dein Mann hat es ja mitbekommen. Also wie haben die reagiert?
Also es war dann so, dass ich, als ich es wusste, wie das jetzt zusammenhängt mit der germanischen Heilkunde, habe ich dann meine Familie, zuerst meinen Mann und dann die Kinder mit ins Boot geholt. Bevor ich das aber eben sagte, dass ich jetzt selber einen Knoten habe, habe ich meinem Mann schon erzählt. Habe ich gesagt, von diesem Vortrag, du, hör mal, ich habe was Neues gelernt. Germanische Heilkunde, gab ihm auch was zu lesen, weil ich eben ja verhindern wollte, dass mein Mann eben dass ich ihm das erzähle von meinem Knoten, dass der seinerseits einen Konfliktschock erleidet durch die Sorge um mich, dann, das wäre ja auch die Möglichkeit gewesen. Deswegen habe ich ihm das dann so ganz schonend beigebracht und ja, dann war er trotzdem etwas, ich habe das die ganze Zeit geschafft, vor ihm zu verbergen, das kann man schon als Frau. Jedenfalls war er dann schon auch leicht schockiert, als er das dann sah, aber er hat sich sehr kritisch diese germanische Heilkunde hinterfragt, auch die Kinder, vor allen Dingen die Tochter, haben mir sehr kritische Fragen gestellt, es war mir aber genau recht, weil ich mir dachte, wenn ich das alles, diese ganzen Fragen hier zur Zufriedenstellung der Kinder beantworten kann und meines Mannes, das hat mir dann auch immer noch mehr Sicherheit gegeben, dass es eben stimmt.
Die haben dich dann nicht unter Druck gesetzt, mach doch jetzt doch Chemotherapie oder geh doch zum Arzt, oder die haben dich dann unterstützt in deinen persönlichen Entscheidungen, in deinem Weg.
Es war für mich extrem wichtig, dass sie das gemacht haben. Und wie gesagt, die haben sich das nicht leicht gemacht, dass sie da gesagt haben, ja, mach mal, ist doch egal oder irgendwas, sondern die haben sich genauestens damit auseinandergesetzt. Und hat mir dann, wie gesagt, noch einmal die Sicherheit gegeben. Mein Mann ist Ingenieur für Elektrotechnik, kann ich ja hier sagen, also Techniker, der muss alles genauestens hinterfragen. Stimmt das alles? Und es ging ja immerhin um mein Leben. Und ja, die Familie steht voll und ganz hinter mir. Stand und steht immer genau hinter mir. Was extrem wichtig ist. Weil ich denke mir, in dem Moment, wo die Familie nicht hinter einem steht, gibt es extrem große Schwierigkeiten. Da habe ich auch schon erleben müssen an anderen Fällen.
Aber es blieb ja dann nicht bei Brustkrebs. Also du hattest Brustkrebs, die Knoten hatten sich zurückgebildet, waren zwar immer noch vorhanden, du konntest aber damit leben, du konntest sie auch verstehen, warum sie da waren. Und das kam aber dann jetzt noch viel, viel schlimmer. Was passierte dann noch?
Ja, also ich hatte die ganze Zeit über, ging es mir relativ gut, so gut wie die letzten 30 Jahre, halt immer mal ein bisschen Schwäche und so, aber nichts Schlimmes. Aber ich hatte immer mal Rückenschmerzen. Aber diese Rückenschmerzen hatte ich ja auch schon, bevor ich die Kinder hatte. Also schon vor 20 Jahren immer habe ich das darauf verschoben, auf meinen Beruf, musste ja immer schwer heben und so. Aber es wurde immer schlimmer. Und dann bei einem Ausritt auf meinem Pferdchen sind wir lustig losgetrabt. Und dann bekam ich solche Stiche in den mittleren Rücken, dass ich absteigen musste. Ich musste dann heulend mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Es tat so weh. Und an dem Abend sagte dann meine Tochter zu mir, Mama, du musst da mal nachschauen lassen. Du musst schauen, was da los ist. Und dann bin ich eben, ja, das war Wochenenddienst. Und ich ging ins Krankenhaus und ließ eine Röntgenaufnahme machen. Und dann sagte die Ärztin, ja, die war ganz erschrocken, was ist denn da los? Der 11. Brustwirbel ist eingebrochen, spiralförmig, mehrfach gebrochen. Was ist denn mit Ihnen? Und ja, sie war sehr erschrocken. Klar, Wirbelbruch, das ist ja nicht so einfach. Auf jeden Fall sagte sie, wir müssen nachschauen, woher das kommt. Sie hatte von Anfang an den Verdacht, dass es sich hier um eine sogenannte pathologische Fraktur handeln würde. Es ist also praktisch ein Knochenbruch, der nicht durch eine Verletzung entsteht, sondern durch einen krankhaften Knochen, einen vorgeschädigten Knochen.
Ja.
Dann ging ich ins CT und dann, ich will nicht das ganze Buch erzählen, es würde zu lange dauern. Jedenfalls erhielt ich dann an diesem Tag noch die Diagnose, dass ich eine Osteolyse hätte, also eine bösartige, in Anführungsstrichen, Erkrankung, Knochenkrebserkrankung der Wirbelsäule. War natürlich dann der nächste Schock schon wieder für mich. Zum Glück wusste ich damals schon, ziemlich, war ja 5 Jahre nach der ersten Diagnose, schon sehr gut Bescheid über die neue Medizin. Und aber trotzdem war das erschütternd. Die Ärztin sagte, ich soll sofort ins Krankenhaus. Ich war in der Zwischenzeit heimgefahren, weil es hatte sich so lange verschoben, dass ich die wollte noch mit dem Oberarzt reden. Ich war also in der Zwischenzeit nach Hause gefahren, da rief sie mich zu Hause an und sagte, kommen Sie sofort wieder rein, Sie haben Knochenkrebs, Sie müssen sich hinlegen, wir müssen Sie behandeln. Ja, dann habe ich mich da schon das erste Mal entzogen und sagte, nee, also liegen kann ich zu Hause auch. Aber wir waren natürlich alle vollkommen schockiert, die ganze Familie, meine eigene Familie, dann meine Schwester und so. Und haben dann an diesem Abend, als wir hier auf der Couch, wo ich jetzt bin, schockiert saßen und wir haben auch gleich gebetet. Und dann riefen wir Dr. Hammer an. Und er war wie noch ein Wunder gleich am Telefon. Und war wieder diese beruhigende Stimme da. Jetzt, Frau Sattler, bleiben Sie ganz ruhig. So und so, Sie müssen sich hinlegen, senden Sie mir die Bilder. Und er hat mir dann auch die Bilder angesehen und hat mich doch die ganze Zeit hindurch begleitet. Wofür ich ihm nochmals sehr dankbar bin, ganz klar.
Und was war jetzt in diesem Fall der Konflikt?
In diesem Fall der Konflikt. Ich habe ja schon erzählt, dass ich immer man sagt heute Burnout, früher sagte man CSF, also chronisches Erschöpfungssyndrom, CFS. Und durch dieses chronische Erschöpfungssyndrom, das mich immer tagsüber ereilte, fühlte ich mich mit der Betreuung meiner Kinder überfordert. Und zwar tagsüber immer vollkommen überfordert. Ich war also mehr oder weniger, ich kam mir vor, als hätte ich eine Riesenlast auf dem Rücken. Und das ist auch so die Ursache laut germanischer Heilkunde. Ein Selbstwerteinbruch eben von diesem betreffenden Körperteil, in diesem Fall der Wirbelsäule, war ganz deutlich, eindeutig nachzuvollziehen. Konnte ich dann ja auch nachlesen, dass es eben der Knochenabbau findet statt durch einen allerschwersten Selbstwerteinbruch.
Also quasi der Selbstwerteinbruch in dem Sinne, dass du dich deinen Aufgaben als Mutter nicht gewachsen fühltest.
Ja, so könnte man es ausdrücken. Wobei das natürlich nicht nur wegen der Kinder war, sondern das war eben das Ganze, ich fühlte mich vom Leben überfordert. Und das ist so genau das, wie Dr. Harmer das in seinen Büchern beschreibt, ein Überforderungskonflikt, ein allerschwerster Überforderungskonflikt geht auf die Knochen, kann auf die Knochen gehen, sagen wir mal so. Und da sich das so lange hingezogen hatte, hat sich dieser Knochen auch schon ganz schön stark abgebaut gehabt. Also man sagt halt, Schulmedizin sagt schon Osteolyse dazu.
Mhm. Und die Konfliktlösung, wie sah die dann aus? Also wir müssen so ein bisschen abkürzen, weil wir ein bisschen...
Ja, okay, na, ist gut, dass du es sagst. Ich weiß ja nicht, wie lang, ich kann ja auch die ganze Nacht reden.
Nee, ist gut, dass du es sagst. Spannend, aber die Leute sollen auch dein Buch kaufen und sich selber eben auch schlau machen. Wir wollen ja hier so einen Überblick geben über...
Ganz genau. Und ganz genau.
Die wichtigsten Aspekte, ja.
Also ich denke mir, dass die, man kann ja nun nicht irgendwo nachlesen, was war die Konfliktlösung. Das muss man in sich tief drinnen suchen. Und ich da denke mir, dass für mich die Konfliktlösung war, ich wurde ja dann durch, es kam zu Lähmungen, ich hatte dann eine Querschnittslähmung, laut Schulmedizin unheilbar, eben infolge dieses Abbaus der Wirbelkörper, und wurde dann, hatte Pflegestufe 3. War 18 Monate komplett ans Krankenbett gefesselt und hatte dann eben meine Familie um mich. Mein Mann, meine Eltern und meine beiden Kinder haben mich gepflegt und haben mich auf ihren Händen getragen ohne Ende und gaben mir damit das Gefühl, dass ich für sie extrem wichtig bin. Wo ich ja vorher immer das Gefühl hatte, ich bin keine richtige Mutter, ich kann da nicht, ich muss immer pausieren und so. Und jetzt haben die Kinder aber alles gegeben, alles. Die haben zusammengehalten, die haben mich Tag und Nacht gepflegt. Es hat nichts gegeben, was sie nicht für mich getan hätten.
Wie alt waren deine Kinder damals?
Der Sohn 16 und die Tochter 18.
Wow.
Und ja, meine Eltern sind bei mir zu Hause eingezogen und ohne, also von einem Tag auf den anderen hier bei mir eingezogen, haben hier mitgeholfen ohne Ende. Also das war eigentlich, denke ich mir mal, die Konfliktolyse, ja. Und dann musste ich aber trotzdem, ich kürze mal jetzt wirklich ab, nach dieser schweren Zeit, beziehungsweise, nee, die war ja erst am schlimmsten, ich kam Ende 2010 auf Palliativ.
Das war dann deine eigene Entscheidung oder das war die Entscheidung, wie kam es dazu?
Ja, ich wollte absolut nicht ins Krankenhaus, aber es ging nicht mehr anders. Ich hatte auch eine gute Betreuung. Ich hatte eine Betreuung aus der Schulmedizin, eine Ärztin, der ich bis heute nicht erzählt habe von der germanischen Heilkunde. Eine Onkologin, eine ganz liebe Frau. Und die sagte dann, ich hatte extrem abgenommen. Ich hatte vielleicht noch 35 Kilo Restgewicht und ich konnte nichts essen und musste immer erbrechen. Das war der eine Punkt. Ich wäre vermutlich ohne parenterale Ernährung, also ohne Ernährung über die Venen, verhungert. Und das zweite war, dass ich unendliche Schmerzen hatte. Ich brauchte unbedingt eine adäquate Schmerztherapie. Beides ging nur im Krankenhaus, stationär, eben auf Palliativ, weil ich brauchte ja auch einen Port.
Ein Port? Was meinst du?
Ach so. Das ist so eine, ja, eine kleine, wie sage ich das jetzt? Eine Einrichtung, die bleibt im Körper so eine kleine Dose, die man über die Haut anpiksen kann und über die man ständig halt Infusionen geben kann. Also Nährmittelinfusionen oder auch Schmerzmittelinfusionen, ohne dem Patienten ständig jetzt neue Venenzugänge legen zu müssen. Das ist auch eine sehr große Erleichterung für mich gewesen, dass ich diesen vor. Ich wollte den auch, ich habe alles abgelehnt, aber es ging nicht anders. Ich denke mir auch, dass ich muss auch sagen, das war lebensnotwendig für mich, dass ich das gemacht habe.
Ja, das ist auch, ich meine, bei manchen, die alternative Wege gehen oder die auch in Richtung germanischer Heilkunde gehen, beobachtet man so einen gewissen Dogmatismus auch, dass sie alles ablehnen, was...
Ganz bestimmt, ja, es ist so.
...aus der, sag ich mal, Schulmedizin kommt, ja, aber deine Erfahrung war, also dir hat die Schulmedizin eben auch sehr stark geholfen in deiner tiefsten Not,
ja. Unbedingt, ja, muss ich da dazu sagen, weil ich das immer genauso, wie du schon sagst, sehr oft schon erlebt habe, dass man alles ablehnt. Dass man muss aber schon sehr gut abschätzen, was brauche ich nicht. Und nur weil das jetzt in einem Krankenhaus gemacht wird, das ist ja zweitrangig. Ich muss ja schauen, wie ich aus der Sache wieder rauskomme.
Und du hast ja, das beschreibst du eindrucksvoll in deinem Buch, du hast ja auch neben der Schulmedizin, also ich über 20 verschiedene andere Therapiearten, alles rauf und runter durchprobiert. Erzähl doch mal kurz, was jetzt so rückblickend betrachtet ist, wirklich hilfreich und unterstützende für dich war.
Unterstützend war hauptsächlich die Homöopathie. Hat mir immer wieder geholfen. Zwar hatte ich auch hier negative Erlebnisse, aber es steht alles genau drinnen. Dann die Bachblüten haben mir immer sehr geholfen, besonders wenn ich so schockiert wieder war und die ganze Familie. Also die Bachblüten haben mir da sehr geholfen. Phytotherapie auch, also Pflanzenheilkunde. Und ja, als ich wieder gesund langsam wieder auf die Beine kam, hat mir auch Physiotherapie und Ergotherapie so etwas sehr gut geholfen.
Und bei Phytotherapie, was genau hast du da gemacht?
Das war so ganz verschieden. Ich habe also zum Beispiel Schwedenkräuter-Umschläge immer wieder mal gemacht und habe verschiedene Kräuter zu mir genommen und aufgelegt. Das steht auch alles noch genau in dem Buch beschrieben. Das kann man hier so nicht pauschal sagen, was halt bald anstand.
Und die Schulmedizin hätte ja, die haben ja wahrscheinlich über deine Brustkrebsdiagnose dann gar nichts gewusst, nehme ich mal an.
Nein, da bin ich ja nie in Therapie gegangen, genau. Aber es war genauso gut, dass du es noch erwähnst, kurz bevor ich auf die Palliativ kam. Ich bekam ja dann auf die betroffene Brust, auf die vorhandenen Knoten nochmal 2 kirschkerngroße Melanome drauf. Da war auch Dr. Hamer wieder der, der mir gesagt hat, was zu tun ist, und wir kamen gemeinsam, es war sehr, sehr eindrucksvoll, vielleicht kann ich doch noch kurz erzählen. Die Ärzte sagten ja, die Brust muss weg. Sie zeigten mit ihren Fingern, als ich eben im Laufe dieser Diagnostik doch mal in dem einen oder anderen Arzt in die Hände fiel, steht alles genau im Buch. Kann ich nicht genau erläutern, sonst sitzen wir nach Mitternacht noch da. Jedenfalls sagten, die Brust muss weg. 2 Ärzte, 2 kalte Finger gegen meinen Willen. Ich wollte das alles nicht.
Aha.
Und ich bekam genau 2 Melanome.
Und
Dr. Hamer sagt, die Melanome werden eben als Trennungskonflikt gebildet vom Körper. Der Körper macht hier eine Barriere, hier kommt keiner ran. Also das wieder mal ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm. Kein Krebs, nichts, was außer Kontrolle geraten wäre. Trotzdem hatte ich jetzt diese beiden Eumel da und wusste, die würden mich auch nicht umbringen, aber sie wurden immer fetter. Also wirklich ganz riesig, groß, schon so groß wie ganze Kirschen auf einmal. Und dann platzen die auf. Eben durch das Auflegen von Kräutern. Denke ich mir, ob sie so auch aufgeplatzt werden, ich weiß es nicht. Jedenfalls blutet es dann heftig und ich lag hier. Natürlich keiner außer mir wusste, wie er mit dieser Wunde umgehen kann, und selbst kann man sich schlecht versorgen. Es war auch schon mal ganz gut, mit dieser blutenden Wunde ins Krankenhaus zu kommen. Die Erstuntersuchung dieser Onkologin, Stationsärztin, die, ich glaube, die wäre bald in Ohnmacht gefallen. Die macht hier auf und kommt ihr der Blutschwall entgegen. Es war ja wirklich, wir hatten dicke Wundauflagen, die waren voll Blut. Und ich musste mich schon sehr auf den lieben Gott verlassen, mit dem ich ständig in Verbindung stand, dass er mir hier nichts antut, was mir vielleicht doch noch das Leben kosten würde. Nee, es war nicht einfach. Die Ärztin versuchte dann mit Suprarenin hierzu das Blut zu stillen. Es blutete unabdingbar weiter. Ungefähr 2 Tage lang. Ich bekam ständig verbandwickelt. Die Ärztin sagte natürlich, logisch, die Brust muss weg. Ich sagte, sie können sie nicht etwas ausschneiden, damit das mal als Bluten aufhört. Nein. Auf keinen Fall, sie schüttelte, die Brust muss weg, was wollen Sie mit dieser Brust? Naja, und dann hört es halt doch auf zu bluten und die Brust ist heute komplett verheilt. Das heilte dann, ich habe das dann auch wieder mit Honig abwechselnd, mit selbstgemachter Ringelblumensalbe abwechselnd immer wieder verbunden. Es wurde ganz schnell kleiner und ich denke mir so im Nachhinein, der Körper hat sich selbst geholfen. Er hat auch die alten Knoten, Anne. Die alten Knoten sind ebenfalls weg.
Also du hast mir ja, muss ich sagen, du hast mir ja Fotos geschickt von deiner Brust. Ja. Und ich kann nur sagen, das ist einfach eine wunderschöne Brust. Da ist überhaupt nichts zu sehen.
Ja, das freut mich aber nicht. Es ist gut,
Wunder.
dass du es erwähnst, weil es hört sich ja wahrscheinlich doch für Außenstehende an, beziehungsweise die ist komplett verrückt, das kann überhaupt nicht sein. Aber es ist so, der Körper heilt sich selber. Und das, die wollten ja denn die Brust abnehmen, dann kamen sie eines Tages daher, ob die Brust, ich war ja 5 Wochen auf Palliativ. Und die Ärzte meinten es ja auch gut, die wissen es halt wahrscheinlich nicht besser. Dann kam die Ärztin, sie hat jetzt eine Idee, wir könnten die Brust ja auch bestrahlen. Dann sage ich, sie wollen meine offene Wunde bestrahlen, das geht doch, da kann die doch nicht mehr heilen. Dann ging sie wieder, verließ kopfschüttelnd den Raum. Ja.
Und jeder schulmedizinisch ausgebildete Mensch hätte ja jetzt gesagt, die Frau hat Brustkrebs in mehrfacher Form gehabt, jetzt hat sie noch Knochenkrebs. Das sind Metastasen,
Das,
aber
ja.
du siehst es ja ganz anders mit den Metastasen.
Ja, wurde ja auch so gesagt. Das steht ja auch so auf einem Entlassungsbericht von dieser Metastasengeschichte. Aber es ist so, wie es Dr. Harmer entdeckt hat, dass jeder Krebs entsteht durch ein eigenes Konfliktgeschehen, beziehungsweise der Konflikt löst halt den Krebs aus. Und es konnte ja ganz genau nachvollzogen werden, hier in meinem Fall und in allen Fällen, die ich bisher kennengelernt habe, woher kamen die ganz genau? Man kann es immer genau nachvollziehen, also sagen wir mal so, die Fälle, die ich halt kenne, ich bin ja nun kein Arzt oder was, aber es waren mit Sicherheit durch Konflikte ausgelöst. Diese sogenannten Metastasen. Ich bin ja der Meinung, es gibt keine Metastasen.
Also das ist jeweils dann, wie du vorhin auch schon beschrieben hast, eben ein eigener Konflikt.
Ja, genau. Aber eben
Das.
doch das, dass wenn zum Beispiel jemand die Diagnose bekommt, sie haben Brustkrebs oder sie haben was weiß ich für Krebs, sie leben noch 5 Wochen, dann wird in ganz vielen Fällen schon der zweite Konflikt ausgelöst. In diesem Fall sehr häufig, aber nicht immer. Jeder Mensch reagiert ja anders. Ein Todesangstkonflikt, der dann in diesem Fall halt
Lunge.
Krebs, der würde auf die Lunge gehen. Und darum meint halt die Schulmedizin, okay, bei Brustkrebs kriegt man meistens noch auch Lungenkrebs, weil die Zusammenhänge nicht kennen.
Ich möchte gerne noch mal zu sprechen kommen auf das Thema Alternativmedizin. Da gibt es ja Angebote ohne Ende. Viele davon hast du auch ausprobiert. Manches hat dir geholfen, hast du vorhin schon beschrieben. Und du nennst in deinem Buch viele Anbieter von alternativen Heilmethoden Trittbrettfahrer. Erkläre mal, was du damit meinst.
Also das ist so, ich wurde ja, als ich gesund war, sehr oft gefragt, was hat dich jetzt gesund gemacht? Welche Therapie? Und die Therapeuten, die hier bei mir waren und das mitbekommen haben, meine Heilung, die meinten ja schon sowieso, ach, die habe ich, das ist jetzt meine, haben sich das halt auf die Fahnen geschrieben. Logischerweise, sie kannten ja die germanische Heilkunde nicht. Und so denke ich mir, dass es ganz oft der Fall ist, wenn zum Beispiel jemand in Heilung geht, dann ist er doch zufällig, erkennt die germanische Heilkunde nicht und er isst in dieser Zeit jeden Tag 2 Kilo Karotten. Und wenn er dann gesund ist, dann macht er den Rückschluss und sagt, okay, Karotten heilen Krebs. Und das ist jetzt kein erfundenes Beispiel. Dieses Buch gibt es wirklich. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber jedenfalls Karotten heilen Krebs oder Krebsheilung durch Karotten. Wirklichkeit, aber hat der Mensch, der geheilt wurde, seinen Konflikt überwunden und ist in Heilung gegangen, egal was er in dieser Zeit gemacht hat. Karotten gegessen oder Graviola oder ich weiß nicht, Strombehandlungen, Hyperthermie. Ich könnte hier ganz, das steht alles auch noch in meinem Buch. Das ist alles, meines Erachtens fällt das sehr viel davon, nicht alles, aber sehr viel davon fällt unter die Kategorie Trittbrettfahrertherapien. Und da es dafür eben keinen Ausdruck gab, habe ich mir mal erlaubt, es zu erfinden. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht unterstützen kann und sogar soll oder muss.
Und ernährungstechnisch, also würdest du bestimmte Sachen als sinnvoll ansehen oder sagst du, es ist eigentlich egal, was man isst, Hauptsache es schmeckt einem, oder wie siehst du das Thema?
Naja, es ist auf alle Fälle, ich bin so schon sehr für gesunde Ernährung, also nicht für lebendige Menschennahrung, und ich denke mir auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, aber dass es auch überschätzt werden kann, weil du musst ja sagen, ich habe ja die ganze Zeit, vor allen Dingen, als ich dann auch in Heilung ging, ich konnte ja gar nicht richtig essen und bin trotzdem gesund geworden. Also ich denke mir, da kann man schon sehr viel gut machen, aber eben auch übertreiben, also ja.
Und diejenigen, die sich sagen, sie hätten sich jetzt meinetwegen mit Umstellung auf Rohkosternährung geheilt, die haben sich nicht wirklich, meiner Meinung nach, nicht wirklich durch die Ernährungsumstellung geheilt, sondern der Körper hat sich selbst geheilt und hätte sich wahrscheinlich mit jeder Art von Ernährung geheilt.
Denke ich mir schon, ja. Ja, wobei bei der Ernährung, zum Beispiel auf Rohkost, hilft man dem Körper womöglich schon enorm, auch wieder durch die Entgiftung. Aber durch die Ernährungsumstellung jetzt gerade mit diesem Beispiel mit den Karotten, das ist ja meines Erachtens, ja, einfach Trittbrettfahrertherapie. Das bringt überhaupt nichts. Aber man kann das ja auch nicht so verurteilen. Die Leute wissen, jeder, der die neue Medizin nicht kennt, muss das ja irgendetwas zuordnen, dass sie jetzt geheilt ist. Und dann wird der Rückschluss gezogen, aha, das waren die Karotten. Und da springen dann ganz viele Leute auf diesen Zug auf. Und es steht wirklich jeden Tag fast schon etwas anderes im Netz, was jetzt alles Krebs heilt.
Ja, und letztendlich ist ja unser Glaube das Allerwichtigste, oder? Wie siehst du das? Also wenn, das hat ja die Placebo-Forschung auch rauf und runter schon bewiesen, ja, seit den 70er Jahren wird die ja schon betrieben, dass wenn wir an was glauben, dass das wichtiger ist als die Wirkstoffe.
Ja, aber das ist, denke ich mir, nochmal was anderes. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, was der Unterschied ist zwischen Placebo-Therapie und Trittbrettfahrertherapie. Das ist schon nochmal ein Unterschied, weil bei Placebo tritt der Glaube in Kraft und der Glaube kann Berge versetzen. Ich habe ja auch so Visualisierungstherapien gemacht. Ich denke mir, dass sowas schon helfen kann. Aber es muss erstmal der Konflikt gelöst sein. Der verursachende Konflikt. Sonst kann man meines Erachtens schon nehmen, was man will, und dann wird das auch nicht heilen. Der Körper stellt nicht um.
Ja gut, aber es gibt ja auch sogenannte Wunderheilungen, ja, diese um Bruno Gröning zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, doch, doch, doch. Ja, aber das ist ja nun mal wieder, das ist ja nun wieder mal Glaube, also christlicher Glaube. Mit diesem Bruno Gröning, denke ich mir, das muss man wieder unter einem anderen Licht vielleicht sehen. Und zwar, dass man einfach den lieben Gott bittet, hilf mir, gesund zu werden. Ohne den lieben Gott wäre ich auch nicht gesund geworden. Mein lieber Gott kann ja alles ohne weiteres jetzt auch regeln, zum Beispiel auch, dass Konflikte gelöst werden. Das ist ja nochmal ganz was anderes.
Das ist die übergeordnete Ebene dann.
So, genau, super ausgedrückt. So sehe ich das, ja, genau.
Unglaublichen Erfahrungsschatz, den du weiterzugeben hast, Inka. Was ist für dich das Wichtigste, was du anderen Betroffenen übermitteln möchtest?
Anderen Betroffenen würde ich übermitteln, erstens mal Ruhe bewahren, weil ja, das muss man alles nachlesen, durch Panik verstärkt sich alles nochmal extremst. Und wenn man hier mit Panik und Angst rumläuft, kann man sich auch nicht öffnen für neue Therapien. Deswegen ist eigentlich schon am allerbesten, man informiert sich, bevor man überhaupt Krebs bekommt oder Krebs-Äquivalente. Aber wenn nun jemand schon mal gesund ist, würde ich sagen, mal ruhig, ganz ruhig informiert euch und lasst euch nicht unter Stress setzen. Die Ärzte sagen meistens, sie müssen jetzt sofort dies und das und jenes, ohne dass man sich überhaupt noch Gedanken machen kann. Und dann ist es meines Erachtens wichtig, halt selbst für sich Verantwortung zu übernehmen. Dass man sagt, ich verstehe, was mein Körper, warum er das macht, was er macht. Und dann kann ich mir mit Hilfe eines Therapeuten so gut wie möglich halt helfen.
Wie ist das mit der neuen Medizin oder germanischen Heilkunde? Gibt es da eine Liste von Therapeuten, die man ansprechen kann, oder wo finden Betroffene konkret Hilfe?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das war nicht für mich das Hauptproblem. Ich hatte zwar Dr. Hamer zum Glück, aber ich hätte ja einen Arzt hier an meinem Bett gebraucht, einen Arzt der germanischen Heilkunde. Ich denke mir, wenn ich einen gehabt hätte, dann wäre es mir wesentlich besser gegangen. Schon allein deshalb, weil mir der ganz viel Sicherheit gegeben hätte. So hatte ich aber nicht. Und es ist auch jetzt so, dass das Therapeutennetz jetzt nicht gerade großartig ist. Es werden aber immer mehr. Und wer hier Interesse hat, darf mir gerne schreiben. Ich habe eine Therapeutenliste, eine unvollständige Therapeutenliste, die ich gerne weitergeben werde.
Schön, sehr wichtig. Und ja, was mich noch interessiert, wenn du jetzt ein Bild entwickelst von einer optimalen Versorgung von Krebspatienten, wie würde das aussehen? Wie würde die Onkologie der Zukunft aussehen, wenn du jetzt mal, sagen wir, Gesundheitsministerin wärst?
Das war schön, ja, das
Ja.
war super. Also es geht nur einen Weg hin und das muss die neue Medizin, die germanische Heilkunde, muss anerkannt werden. Und es würde ja auch schon reichen, wenn in Deutschland nur eine Klinik wäre, in die man hingehen könnte und sagen, ich möchte mit der germanischen behandelt werden, also auf Grundlage der, das wäre ja schon Gold wert. Aber haben wir ja leider nicht. Aber es tut sich einiges. Ich werde hier das nicht ansprechen, was sich alles tut, weil es einfach ja nicht klug wäre. Aber es tut sich einiges und wäre ja natürlich toll, wenn das anerkannt wäre. Und es würde auch kein Nebeneinander geben. Also schon Schulmedizin, Notfallmedizin ist sowieso super in Deutschland, wollte ich auch hin.
Genau wie in deinem Beispiel, einfach Hand in Hand
Ja,
zusammenarbeiten.
schon, aber es wird keine Chemotherapie mehr geben. Weil das Chemotherapie, das braucht man einfach nicht. Wir haben ja nichts zu bekämpfen. Es gibt ja nichts, was wir bekämpfen müssten.
Genau.
So, und dann
Genau.
könnte halt der Patient sich in die Hände begeben von Ärzten, die wissen, um was es geht, was jetzt wirklich Sache ist. Das wäre natürlich super. Ich hoffe, dass das bald wie möglich kommen wird.
Inka, du leistest mit deiner Arbeit, mit deinem Zeugnis und mit deinem Buch dazu einen sehr, sehr großen Beitrag. Und ich danke dir von Herzen. Ich kann nur das allerwärmstens empfehlen, dieses Buch sich zu kaufen, zu lesen, wirken zu lassen. Und ich empfehle das nicht nur an die Betroffenen, ich empfehle dieses Buch ganz besonders auch an die Nicht-Betroffenen, sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu lernen, zu verstehen, warum mein Körper wie reagiert. Das ist hochspannend, das eröffnet ganz neue Welten und das wappnet einen. Das ist quasi meiner Meinung nach die beste Krebsprophylaxe, die man sich vorstellen kann.
Ja, so genau würde ich genauso würde ich das auch sagen.
Inka, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken, für dein Sein und dass du so mutig durch diese unglaublichen Täler gegangen bist. Mit
Danke.
der Unterstützung deines Mannes, das muss auch ein wunderbarer Mann sein, dachte
Ja,
ich mir immer,
stimmt.
bei dem, was du über ihn schreibst. Und ja, ich danke dir, dass du darüber auch jetzt erzählst und es weitergibst. Und es ist einfach so, so wichtig, dass da Licht reinkommt in diese dunkle Onkologie.
Liebe Anne, der Dank geht ganz zurück. Ich danke dir für diese Plattform und für dein Engagement und ja, hoffentlich wirkt es so, wie es wirken soll, dass Segen drauf ist auf der
Ja,
ganzen Geschichte.
das wünsche ich mir auch, das wünsche ich uns allen. Und es ist wirklich Zeit, dass da neue Pflanzen sprießen dürfen.
Genau.
Ja, alles Liebe für dich, Inka, für deinen weiteren Weg. Und ja, noch eine letzte Frage, die habe ich jetzt auch vergessen. Hast du denn jetzt aktuell noch auch mit Spätfolgen zu tun von deiner Erkrankung?
Ich habe noch etwas zu tun. Ich kann jetzt natürlich, ich kann laufen, aber ich kann jetzt nicht joggen. Und das linke Bein macht mir etwas Probleme. Aber ich bin immer noch am Aufbau. Ich bin ganz fleißig in allen Richtungen noch unterwegs, hauptsächlich eben Muskelaufbau und Konditionsaufbau. Aber es geht immer voran.
Schön. Alles Liebe für dich und weiterhin gutes Genesen.
Vielen herzlichen Dank, Anne.
Ja. Okay, ich verabschiede auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Lasst es weiter wirken, hört es euch ein zweites, ein drittes Mal an. Das sind einfach lebenswichtige Informationen, die hier weitergegeben wurden. Alles Liebe für euch und bis zum nächsten Interview. Tschüss.